Happy Shooting, Folge 528. Titel mit Zahlen im Titel.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Na?
Duft, 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 duft.
Wie wird das Wetter sein?
Ich habe keine Ahnung, wir nehmen vorher auf. Das wird Toskana. Sich dann. Achso, da, ja, ja. Das wird schon toll.
Ja, muss,
ne? Muss.
Ist ja nicht egal, welches Wetter.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Wie war das? Stimmt, man muss ja dazu sagen, dass wir wieder voraufnehmen. Das heißt, die Sendung, die ihr jetzt gerade hört, die am 5.10. offiziell rauskommt, wird eigentlich schon Ende August aufgenommen, Hüstel. Deshalb weiß ich nicht, wie das Wetter ist. Aber ich bin gerade, also jetzt Zeitmaschine, aber Toskana bin ich jetzt.
Es gibt aber kein falsches Wetter. Es gibt nur falsche Belichtungseinstellungen.
Du, als ich mit Moni vor ein paar Jahren dort war, war das auch so, dass wir so am Rande der Saison waren und es war dann irgendwie halt, ja, viel Wind und Regen und Zeug, aber es war trotzdem geil.
Ja.
Und diesmal, ja, ich sag mal so Anfang Oktober, das geht schon noch.
Ja, ich drück euch mal alle Daumen, die ich hab, und großen Zehen und.
Du, zur Not setzen wir uns irgendwo in dieser Enotheka und werden uns die Wampe vollhauen und den guten und Wein trinken.
Wein schlürfen, natürlich.
Und einfach total Spaß haben. Wir sind da in der Nähe, also in der groben Chianti-Gegend. Das ist also alles total simpel, da kann man nichts falsch machen.
Was soll da schon schief gehen?
Gutes Essen und Trinken, wer braucht denn Landschaft und Wetter?
Ja, ich bin gespannt, was du zurückbringen wirst an Eindrücken. Bis dahin würde ich sagen, machen wir einfach eine ganz normale Sendung, ne?
Machen wir eine ganz normale Sendung, genau. Wir fangen mal mit dem Geräuschrätsel an. Ja, aber nicht für die zuhören. Das wäre dann schon Zufall.
Schreib doch mal happyshooting.de, Folge 528. Gegen welche Uhrzeit hört ihr Happy Shooting?
So. Und das mit dem Hashtag HSUhrzeit bitte auf Twitter schreiben. So.
Ja, das genau. Gute Idee. So machen wir das. Ja, es gibt ja,
welche Leute, Uhrzeit die hören das, und was ihr gerade dabei macht.
Es gibt ja Leute, die hören das morgens, ne, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit sind. Manche schon um 6, manche erst um 9. Ich weiß aber, es gibt auch einige, die hören das abends beim zu Bett gehen. Also schreibt mal, interessiert mich mal. Mhm. Gut, Geräuschrätsel kommt von Olaf und klingt so. Er hängt in einer Feedback-Schleife fest.
WTF, was ist denn das? Gut, am Ende der Sendung werden wir es erfahren.
Da muss irgendeine Super 8-Kamera oder sowas sein.
Ja, wenn ihr uns Fragen in die Sendung reinwerfen wollt, wir sind natürlich wieder, also wir nehmen am 29.08.2017 auf. Das heißt, wenn ihr jetzt auf euren Kalender schaut und das ist tatsächlich das gleiche Datum, dann seid ihr live dabei und dann könnt ihr uns hier Fragen reinwerfen in den HS-Fragen-Kanal auf Slack oder in Twitter mit dem Hashtag HSFrage und wir schauen dann am Ende der Sendung rein. Ja, wir haben so einen kurzen Nachklapp noch zu einem Thema, was vor einer Weile schon mal aufgetaucht ist. Das ist das Thema Datensicherung. Da hast du irgendwie diskutiert, erklär mal.
Ja, da hatte ich eine etwas längere Unterhaltung dann auf Facebook mit dem Christian, der ein Verfechter des ZFS Dateisystems ist. FS steht schon für Filesystem. ZFS ist ein modernes Filesystem, was, glaube ich mal, so für Server oder was gemacht wurde, was einige ziemlich coole Funktionen hat, wenn man halt Festplatten miteinander verschaltet, wie die halt verwaltet werden. Wenn man Kopien anlegen möchte oder Snapshots anlegen möchte, das heißt, einen Zustand seiner Dateien mal sichern möchte, so diesen Zustand behältst du jetzt bitte mal, jetzt spiele ich ein Update rein, hat nicht gut geklappt oder wollte ich doch nicht haben, roll mal wieder zurück auf den Stand von diesem Snapshot, das geht alles nicht in Stunden, sondern eben mit einfachen Kommandos und ratzifatzi. Also ziemlich gute Funktion eigentlich und man hatte lange spekuliert, ob Apple nicht dieses Dateisystem nutzen würde für seine neuen Macs, hat es jetzt nicht gemacht, sie haben selber wieder ein Filesystem entwickelt. So ein Apple-File-System, was ähnliche Funktionen hat, aber nicht alle und was auch ein bisschen anders funktioniert. Na, wie auch immer. Christian machte mich dann jedenfalls darauf aufmerksam, dass er das Gefühl hätte, ich würde den Happy Shooting-Hörern Synology-Produkte empfehlen. Dann habe ich gesagt, also wenn ich diesen Eindruck erweckt haben sollte, dann ist dieser Eindruck falsch. Und deswegen wollte ich das an dieser Stelle nochmal gerade stellen. Ich empfehle ausdrücklich nicht spezifisch Synology-Produkte. Ich empfehle ganz dringend Backups. Also es geht mir einfach darum, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie wichtig Backups sind. Ich hatte das in einer der letzten Folgen ja erzählt, dass ich tatsächlich einen Datenverlust hatte, weil ich es schlicht aus Faulheit und Doofheit versäumt hatte, mein neues MacBook mit in die Sicherungsschleife zu bringen. Dann wäre nämlich gar nichts passiert. Da ich das aber nicht gemacht hatte und dann auch noch, bevor ich eingriffe in meine Synchronisations- und Pipapo, ist egal. Ich habe Daten verloren, beziehungsweise Daten waren keine weg, aber Arbeit war weg. Nun ja, und darum geht es mir. Ich selbst nutze ein NAS, also Netzwerk-Festplattensystem-Speicher. Ich nutze eins von Synology, ich hätte auch eins von QNAP oder von Western Digital nehmen können, das spielt alles keine Rolle. Da müsst ihr euch einfach mal angucken, was für euch das geeignete System ist, was eben das macht, was ihr wollt, was so aussieht, wie das, was ihr gerne stehen haben wollt und so weiter. Christian sagt aber, es ist natürlich auch ein Selbstbau möglich, also man kann sich da durchaus Gehäuse zusammenstellen und Festplatten reinmachen. Es gibt Gehäuse, die eben auch eine Schnellwechselmöglichkeit für vier oder mehr Platten haben. Und dann gibt es dieses FreeNAS. Das ist eine Software, das kann man sich installieren, Betriebssystem und Software, was eben ZFS unterstützt. Und da ist er halt ein absoluter Befürworter dafür. Und der weiß,
ich meine, das ist ja auch extrem powerful. Das ZFS kann verdammt viel.
Ja, es kann auch manche Sachen nicht, aber da will ich jetzt hier gar nicht so im Detail drüber reden, weil es mit Fotografie so gerade gar nichts zu tun hat. Es geht mir da so wirklich mehr ums Backup. Also alles hat so seine Vor- und auch seine Nachteile. Man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Also ein Ding, was ich zum Beispiel gefunden habe, bei den herkömmlichen Systemen hier von QNAP und Synology, die haben alle so ein eigenes RAID-ähnliches System, wo du jederzeit verschiedene Festplattengrößen miteinander mischen kannst und damit dein Volume einfach mal wachsen lässt.
Also das, was damals Drobo eingeführt hat.
Ganz genau. Bei ZFS ist das meines Wissens so einfach nicht möglich. Da musst du dann tatsächlich den ganzen Block an Festplatten tauschen oder einen zweiten Block daneben stellen. Hat auch alles seine Vorteile. Muss man sich einfach nur angucken. Was er aber hat, und das war mir so gar nicht in der Tiefe klar, er hat nämlich einen YouTube-Kanal. Kurz URL wäre zfs.rocks, toller Name. Da kommt ihr auf seinen YouTube-Kanal und da hat er Videos zum Thema FreeNAS und ZFS und die Vor- und Nachteile. Und aktuell ist da auch ein Ausschnitt drin mit Holgi. Da hatte Holgi in einem Podcast nämlich erzählt über Daten, die er wohl verloren hat mit seiner Backup-Strategie.
Ich war fast live dabei, ja.
Ja. Und darauf geht Christian hier ganz explizit ein und erklärt eben, warum das mit ZFS nicht passiert wäre. Ist ganz interessant und auch die anderen Videos lohnen sich einfach mal ranzugucken. Das soll also für euch nur ein Hinweis sein. Erstens, macht Backups. Zweitens, das muss nicht Synology sein. Es gibt zig andere Lösungen da draußen.
Es muss noch nicht mal eine NAS sein.
Ja, es reicht eine externe Platte anschließen per USB und einfach eure Daten sichern. Wichtig ist mir eigentlich immer, dass man eine Backup-Strategie wählt, um die man sich nicht mehr manuell kümmern muss. Also einmal einrichten und dann muss die funktionieren, weil sonst macht man es nicht.
Ja.
Ist so meine Erfahrung. Und ZFS ist also als Filesystem, ZFS ist ja nicht das Backup, sondern es ist eine Möglichkeit, sogar mit seinen Live-Daten zu arbeiten und trotzdem Datenverlusten vorzubeugen. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz. Also sprich, wozu überhaupt noch ein Backup, wenn man ZFS hat? Das kann euch aber Christian erklären. Und da würde ich euch einfach mal vorschlagen, guckt mal in seine YouTube-Videos. Das habe ich ihm versprochen, dass ich das hier mal verlinke. Der macht das beruflich. Also der hat mit größeren Firmen zu tun, denen er eben Daten und Netzwerklaufwerke und so weiter zur Verfügung stellt, eben auch mit ZFS. Also von daher blickt er da durchaus auf Erfahrung zurück. Für den privaten Bereich macht er nichts. Also ihr braucht ihn jetzt nicht anschreiben und sagen, verkauf mir was. Das wird nichts. Aber dafür hat er seinen YouTube-Kanal, wo er das alles erklärt. Finde ich ganz cool. Also das ist ein echtes Engagement, da solche Videos aufzubereiten. Mhm. Und ist ein wichtiges Thema.
Ist übrigens auch ein Thema in der letzten Accidental Tech Podcast mit dem Marco Arment, dem John Siracusa und dem Casey Liss. Mhm. Da wird nämlich genau dieses Ding auch diskutiert. Braucht man überhaupt eine NAS? Ne? Also ist die, und da gibt's natürlich Vor- und Nachteile von solchen Dingen, aber wenn es da wirklich nur darum geht, irgendwo Daten hinzusichern und man nicht ein Problem damit hat, wenn unterm Schreibtisch irgendwie eine Platte tickert, dann ist eine externe Platte oft die günstigere und bessere Lösung. Absolut. Vor allem, wenn es eben nur um Backups geht und nicht darum, ausfallsichere Daten irgendwie zu haben.
Das ist ja auch ein großer Unterschied, was man gerne vergisst. Also wenn man jetzt sagt, ich habe ja ein RAID-System, also so ein NAS mit mehreren Platten, die alle miteinander Redundanzen haben, dann verliere ich ja nie wieder Daten. Auch wenn eine Platte kaputt geht, geht ja nichts verloren. Das ist schon richtig, aber wenn ihr dort eure Live-Daten drauf habt, eure einzige Kopie auf so einem System habt, dann ist das zwar ausfallsicher, ist geschützt vor dem Ausfall einzelner Festplatten, je nachdem, wie ihr das eingerichtet habt, eine oder mehrere, aber nicht vor Datenverlusten. Das heißt, wenn ihr ein Virus auf eurem Rechner habt, der dann mal anfängt, eure Platte munter zu verschlüsseln, habt ihr ein Problem. Wenn ihr mal versehentlich auf Delete gedrückt habt, habt ihr ein Problem. Wenn mal irgendwo tatsächlich ein Bit kippen sollte und irgendeine Software irgendeinen Bockmist macht beim Speichern, habt ihr ein Problem. Wenn ein Sync-Dienst, so wie bei mir, halt Bockmist macht, habt ihr ein Problem. Da gehen Daten weg. Ihr habt eine Ausfallsicherheit. Bei mir ist es so, dass ich das NAS-System als reines Backup-System habe. Es ist also wie eine externe Festplatte im Netzwerk, auf der ich nur Backups liegen habe. Dort liegt also meine zweite oder meine dritte Kopie. Das heißt, ich habe ein ausfallsicheres Backup-System, wenn ihr so wollt. Ich kann also auch noch Backups machen, wenn eine Platte ausfällt oder ein Restore. Man kann ein RAID also als Backup nutzen, aber das RAID selbst...
Muss man aber nicht, ne?
Das RAID selbst ist nicht das Backup, sondern nur, wenn ihr es als reines Backup auch nutzt.
Gut.
Naja, also so viel das, einfach mal dazu.
Jetzt geht's wieder zurück zum Thema Fotografie, ja, ganz, und zwar zu einem wichtig. Fotografen. Er gilt als der Begründer der modernen Kriegsfotografie und die Rede ist von Robert Capper oder Caper. Den Namen hat man sicher schon gehört. Dem wird unter anderem auch das Zitat zugeschrieben: If your pictures aren't good enough, you're not close enough. Also wenn deine Bilder nicht gut genug sind, bist du nicht nah genug dran.
Was auch in zwei Bedeutungen zu verstehen.
Was auch die Bedeutung physischen und inhaltlichen Nähe hat, natürlich. Mhm. Man nimmt den so hin und es gibt halt hinter dem Mann interessanterweise noch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und die wurde kürzlich mal auf Petapixel aufgerollt und war mir noch nicht so bewusst, zumindest in manchen Teilen noch nicht. Und zwar, dass Robert Capper eigentlich ursprünglich, also Robert Capper hat nie so geheißen, sondern das war ein Pseudonym und war ursprünglich tatsächlich zwei Personen. Nämlich Robert er und
Capper waren zwei Personen.
Waren zwei Personen, und zwar Gerta Pohorille und er, ein André Friedmann, der sich dann später in André Friedmann umbenannt hat, die in Deutschland waren. Guck an. Und die, um überhaupt mal im Ausland ein bisschen Erfolg zu haben, dann das Pseudonym Robert Capper angenommen haben, um damit dann, die Bilder sollten in Amerika verkauft werden. Mhm. Und zwar von einem, das wird hier schön beschrieben, von einem reichen, berühmten und nicht greifbaren Fotografen, der zeitweise in Europa lebt und dort dann über seine Assistentin entsprechend vertreten wird. Also eigentlich wurde er da als Amerikaner ausgegeben. Aber beide haben sie unter diesem Pseudonym fotografiert. Und dann später flog das auf und dann hat er das Pseudonym weitergetragen. Und die Geschichte geht dann noch weiter, dass also 39 Bilder von ihm, viele in großer Koffer Negative verschwunden ist, beziehungsweise irgendwo nach Südamerika gewandert ist und dort dann erst 2007 wieder zurückkam. Das ist der sogenannte Mexican Suitcase. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, die echt so eine ganz lange Zeit quasi ungelöst war und sich jetzt erst wieder irgendwie irgendwie dann geklärt hat. Und das habe ich einfach so weggeschlungen, diesen Artikel, weil ich den total spannend fand. Also es ist tatsächlich spannend. Das sind dann am Schluss tatsächlich nochmal 4.500 35 mm Negative vom spanischen Civil War aufgetaucht. Also spannende Geschichte, absolut lesenswert. Und ich muss mir den Mann doch nochmal ein bisschen näher anschauen.
Das wusste ich auch nicht. Ich weiß, wir hatten mal eine Dokumentation gesehen über seine Arbeit, aber da ist mir es jetzt auch nicht zu Ohren gekommen.
Naja, über die Arbeit halt, aber vielleicht nicht über den,
nicht über den
Hintergrund, wer das überhaupt war.
Wer steckt dahinter?
Tja.
Ja, das ist manchmal interessant, was man so. Ich hatte gerade durch Zufall eine Dokumentation über Braun und wie es zu den Designs gekommen ist und sowas. Auch so eine Dreiviertelstunden-Dokumentation auf YouTube. Auch Hintergründe, von denen ich vorher noch gar nichts wusste. Also wie dann irgendwelche neuen Ideen zu gestalterischen Ikonen führen, die dann alle nachmachen und so. Ja, lohnt sich. Das Internet ist geil, viel besser als Fernsehen.
Das sowieso. Ja, dann bin ich noch über was gestolpert, was ich ganz cool fand. Und zwar ist das ein Artikel über einen Fotografen, der ein mexikanischer Fotograf, da ist die Verbindung Mexiko schon wieder. Und der hat Unterwasserfotos gemacht von Tauchern unter einer Ölbohrplattform. Da denkst du dir, was sind das denn? Aber das sind total hammerinteressante Bilder. Und zwar musst du dir vorstellen, da hast du unter Wasser ja diese Gestänge, diese gerüstartigen Dinge unter Wasser, also es ganz viele Linien, die irgendwie zugewachsen sind mit irgendwelchen Algen und so weiter. Die Bilder von unten nach oben sehen einfach hammermäßig allein schon mal von diesen Strukturen her aus, weil du hast halt so Tiefenstaffelungen in diesen Linien, also die gehen ja nach oben ins Licht quasi und werden aber auch kontrastärmer, weil da ist natürlich irgendwie sind Partikel im Wasser. Und dazwischen, zwischen diesen komischen geometrischen Figuren, schwimmt dann so ein einzelner Taucher in der Silhouette. Und das ist spannend anzugucken. So eine ganz andere Welt. Das hat mich, irgendwie haben mich diese Bilder dann doch sehr beeindruckt.
Das erinnert so ein bisschen von den Bildern, wo habe ich jetzt den? Da. Erinnert so ein bisschen an Wald im Nebel, ne?
Ja, so tut's.
Ganz surrealistisch.
Aber halt dann doch nicht so.
Nee. Auch dieses Hochkantbild hier mit der, wie sagt man bei Fischen, Schule, ne? Wenn mehrere zusammen schwimmen.
Er hat dann auch einige Bilder unter Wasser, die dann eben nicht mit dieser Plattform zu tun haben, wo dann Taucher von Fischschwärmen umschwommen werden. Ich pack da mal kurz einen Link hier in den Slack, dass man sich das mal anschauen kann. Also, ich poste es auch noch in die Shownotes. Also, es ist sagenhaft geiles Zeug. Und das eben in Schwarz-Weiß und damit einfach sehr auf die Formen und die Kontraste reduziert. Das macht schon was her.
Ah, also bei Fischen ist auch ein Schwarm. Delfine schwimmen in Schulen. Dankeschön.
Fische in Schwärmen, ja.
Der Slack ist cool. Ah, herrlich. Ja, es ist auch einzeln, sind hier mehrere Taucher drauf, zwei Stück sehe ich gerade. Ja, das ist cool. Solche Unterwasseraufnahmen habe ich auch noch nicht gesehen.
Ich auch noch nicht vorher, ne? Das kommt cool. Ja, und dann noch ein drittes, was ich nicht ausgegraben habe, aber was reinkam, und zwar hatten wir vor, das ist jetzt schon, wenn ihr das hört, ist das schon einige Zeit her, da ging es mal um das Thema, wie recherchiere ich denn für die Reise? Also ich will irgendwo hin. Und ich möchte jetzt einfach mal recherchieren, was gibt's da, was kann ich mir dort vor Ort angucken, was möchte ich dort fotografieren. Und da ist natürlich sinnvoll, sich auch geografisch festgelegte Bildersammlungen anzuschauen, also Bilder von dort, die andere gemacht haben, damit man mal eine Idee bekommt, ist das interessant oder ist das vielleicht doch nicht so interessant oder wo ist es interessant. Und da hatten wir so ein bisschen rumgestammelt, weil ich weiß zum Beispiel, dass das Panoramio, was es bisher gab, in der Form eben jetzt nicht mehr oder bald nicht mehr gibt. Robert kam dann und schrieb neben Flickr, weil Flickr hatten wir, also die Flickr-Maps, die gibt's ja. Neben Flickr hat auch 500px eine Weltkarte, auf der man sehr gut recherchieren kann.
Ach.
500px.com/maps.
Ach.
Ja.
Ja, gucken wir doch mal.
Also da kann man sich reinzoomen.
Ach, das ist auch gut gefüllt.
Muss man ein bisschen,
sogar bei uns in der Ecke Bilder.
Muss man reinklicken und je tiefer man reinklickt, desto mehr sieht man dann eben auch Bilder. Also man in der großen Übersicht sieht das nicht so voll aus, aber wenn man dann reingeht, sieht man es dann doch besser. Und das andere war noch von Ralf, der schrieb, nehmt einfach Google Earth, da werden Panoramio-Bilder eingeblendet. Benutze ich gerne vor einer Reise, um Ideen zu sammeln, was man fotografieren kann. Ja, wird wohl im Moment noch gehen. Ich weiß aber nicht, ob, also Panoramio soll ja abgeschaltet werden, ob die Bilder dann weiterhin in dem Bestand bleiben und per Google Earth zu sehen sind, das weiß ich nicht. Da habe ich, da müsstet ihr mal eingreifen. Also falls ihr das wissen solltet oder auch vielleicht andere Hinweise noch drauf habt, was es noch für Möglichkeiten gibt für die geografische Bilderrecherche, dann werft uns das doch bitte in die Kommentare für diese Folge. Das ist die 528.
Tja. Also 500 px ist ja gerade echt ein Quell. Das ist ja...
Ja, durchaus. Also ich bin da zwar selber jetzt eigentlich nicht mehr wirklich aktiv, aber da kann man suchen. Ich suche mal nach der Dalol-Wüste in Äthiopien. Peng. Siehst du mal. Also geht's
also ja gut. Selbst hier bei uns in der Ecke viele Fotos dabei. Ich frage mich halt gerade... Das muss ich mal in Ruhe checken, ob die wirklich alle hier aufgenommen sind oder ob das, ob die Leute hier nur wohnen und dann ihre Fotos da reingestellt haben. Ja, muss ich mal checken. Oh, ist richtig was los hier. Cool. Mhm. Toller Tipp.
Ja.
500px/map/map. Sehr schön. Ja. Wenn auch ihr noch Tipps habt, wo man noch cool Karten sehen kann. Auch zu dieser Folge dürft ihr wieder Kommentare schreiben. Folge 528 auf happyshooting.de. Wenn ihr sagt, ja, aber wieso sagt denn keiner, da gibt es doch hier diesen super Dienst, dann immer her damit. Apropos her damit.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden wieder unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite, wo ihr 15 Euro auf die Pro-Pakete mit unserem Code Belichtigung bekommt. Und diesmal habe ich wieder im Jimdo.com-Magazin, also in deren deutschen Blog, gelesen. Und da gibt es ein paar Tipps zum Thema User Experience, also das UX, wie man eben die Benutzererfahrung auf der eigenen Webseite optimieren kann oder wie man es eben auch schlechter machen kann. Ich formuliere das hier mal positiv. Da sind nämlich schöne Tipps dabei, nämlich zum Beispiel, dass man klare Icons verwenden sollte, um auf irgendetwas hinzuweisen. Also stellt euch vor, ihr wollt halt sagen, okay, du kannst diesen Beitrag tweeten, macht es natürlich Sinn, da vielleicht, wenn man das schon nicht mit Text, sondern mit einem Symbol macht, dass man da eben so einen Twitter-Vogel oder eben T hat. Vielleicht ist aber besser, ein Icon zu machen, wo Twitter draufsteht, wenn man eben eine Zielgruppe hat, die vielleicht nicht so ganz affin ist. Finde ich ganz wichtig, weil ich habe schon manch eine Webseite gefunden, die sich so im Design ergangen ist, dass man dann als Anwender, also als Besucher der Webseite schon gar nicht mehr so richtig wusste, wo soll ich jetzt eigentlich hinklicken oder wo darf ich und wo kann ich.
Ich habe das mal als Job gemacht. Ich habe das mal beruflich gemacht, Usability. Und das ist schon ein Thema. Also man darf das nicht unterschätzen, weil man kann mit ganz vielen kleinen Sachen schon seinen Besuchern die Navigation und das Finden von Sachen einfacher und logischer machen. Und da gehört nicht viel dazu, aber man muss sich halt ein bisschen mit beschäftigen. Einfach nur Sachen auf eine Seite knallen, das wird schon irgendwie passen, ist nicht immer die beste Idee.
Ja, die Zeit sollte vorbei sein. Ne? Pop-ups sagen sie zum Beispiel, es gibt ja so Seiten, die bringen einem dann Pop-up hoch, damit man sich für ein Newsletter anmeldet oder auf Klamottenseiten Rabatt, wenn man für die erste Bestellung irgendwas macht und solche Geschichten. Das ist ja in Ordnung, dass man den Besucher darauf aufmerksam machen möchte. Aber überlegt euch halt, ob man es wirklich braucht und wenn, dann den einen und dann möglichst gleich und nicht erst, wenn er gerade anfängt zu scrollen oder so. Auf Nutzerfeedback hören ist auch eine schöne Sache. Das heißt, wenn euch mal ein Benutzer antextet und sagt, Mensch, irgendwie, ich verstehe das nicht oder ich bin da nicht klargekommen oder ich musste dreimal suchen, bis ich das gefunden habe. Manchmal hört man sowas im Nebensatz bei irgendwelchen Anfragen, die man bekommt. So, ach, übrigens, hat eine Weile gedauert, bis ich den Kontaktlink gefunden habe. dann hört ruhig auf die Benutzer. Und wenn ihr nicht verstanden habt, wo das Problem ist, dann fragt ruhig mal nach. Denn schließlich wird es ja für die Nutzer gemacht. Ich hatte neulich für meine Webseite auch ein Feedback von einem Hörer, der wollte mir auch eine E-Mail zukommen lassen und sagte, Mensch, ihr sagt immer, schreibt doch mal die E-Mail-Adresse beim Kontaktformular. Ich wollte dir was mit Anhang schicken. Wo ist denn deine E-Mail-Adresse? Ja, hatte ich nicht hingeschrieben. Ich sage, recht hat er. Habe ich natürlich nachgeholt. Ja, mobile Nutzer berücksichtigen, ganz klar. Responsive Design, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und natürlich, wie man es anordnet, das macht den großen Unterschied. Und ja, vielleicht muss man nicht immer das Rad neu erfinden. Also es gibt halt, was ich sagte, manche so fancy Designer-Seiten, die meinen, alles neu erfinden zu müssen. Mich schreckt das am Ende eher ab. Also wenn man mal eine gute Idee hat, um irgendein Element neu zu machen, ich meine auch solche Menüstrukturen links an der Seite, rechts an der Seite, oben, das hat sich ja mal alles irgendwie entwickelt. Aber bei mir fängt es schon an, irgendwie zu zucken, wenn ich auf eine Webseite komme, wo ich horizontal durch die Bilder scrollen soll, nur weil derjenige eben eine Galerie wie in einem Museum nachbilden möchte. Dann denke ich immer, ja, und wie scrolle ich jetzt mit meinem Mausrad horizontal? Das ist dann irgendwie... Ich meine, jetzt habe ich ein Touchpad, aber mit dem Mausrad war das dann auch ein Problem. Also versucht euch da nicht zu übernehmen, was das Design angeht, sondern vielleicht auch mal auf Bewährtes zurückzugreifen. Sind ein paar schöne Tipps, auch ein bisschen ausführlicher da noch beschrieben. Ansonsten gönne ich euch, lege ich euch mal den Jimdo-Blog ans Herz und baut euch doch mal eure Webseite, wenn ihr das noch nicht habt. Ich frage jetzt nicht nochmal nach dem Eiswagen. Wenn ihr euch bis jetzt nicht gemeldet habt, dann wird das dieses Jahr nichts mehr mit uns beiden. Aber vielleicht nächstes Jahr. Also, schaut mal rein auf Jimdo. 15 Euro gibt es gespart auf die Pro-Pakete mit unserem Code Belichtigung. Und wir sagen Dankeschön für den Support.
Ja, ich hab was Lustiges ausgegraben, wo ich erst dachte, was ist denn das? Und wahrscheinlich wirst du es noch nicht wirklich in der freien Wildbahn gesehen haben. Und zwar das Minolta MC Rockor X 40 bis 80 mm Blende zu 8.
Das sagt mir überhaupt nichts. Ich habe gerade mal den Link aufgemacht.
Was ist das? Also ist ein Objektiv, das? Ne? Das ist ein Objektiv. Und man weiß, wie Objektive aussehen. Ist da eine Eieruhr dran? Ja, also man weiß, wie Objektive aussehen. Und dieses Objektiv sieht halt dann doch noch etwas anders aus. Und zwar hat es natürlich einen erstmal runde Linsen. Haben wir ja schon mal besprochen, warum Linsen rund sind. Die werden halt so geschliffen und so weiter. Das ist quasi logisch, dass die rund sind. Aber jetzt haben wir das Problem normalerweise bei herkömmlichen Objektiven, so wie wir sie kennen, und zwar egal ob jetzt Zoom oder Festbrennweite, es werden für die Verstellungen im Objektiv, also beim Zoom musst du ja auch Linsen hin und her schieben zum Beispiel, wird das über Schraubengänge gemacht. Und diese Schraubengänge, sie haben halt immer ein festes Ratio sozusagen. Und das ist aber oft nicht optimal für die Korrektur des Objektives. Also da reden wir von zum Beispiel Schärfe und chromatischen Aberrationen. Mhm. Dazu müsstest du eigentlich diese einzelnen Bereiche und Teile dieser Linsen im Objektiv völlig unabhängig voneinander bewegen können. Und dann kannst du so ein Objektiv super korrigieren. Eigentlich ist heute fast jedes Objektiv in irgendeiner Form ein Kompromiss zwischen verschiedenen Dingen. Und die haben jetzt gesagt, wir machen das so, wir bauen an die Seite von diesem Objektiv ein Getriebe an. Das heißt, die haben so einen Kasten an dieses runde Objektiv angeflanscht.
Da ist ein Getriebe
mit so ein paar Rädchen drin. Okay. Und da ist ein Getriebe drin, mit dem sich 12 Linsengruppen in diesem Objektiv unabhängig voneinander bewegen lassen. Also sprich, die sind schon miteinander verkuppelt irgendwie, aber die bewegen sich halt so, wie du es eigentlich mit so Schraubgängen nicht hinkriegen kannst. Und das hat zur Folge, dass du mit diesem Objektiv, egal wo du hinzoomst, keine Schärfe und chromatischen Aberrationsprobleme hast. Und
das denn?
Gab es tatsächlich wohl nur 2 Jahre lang, dieses Objektiv, so ungefähr. Dann war es wohl doch ein bisschen zu kompliziert und zu teuer. Das Coole an dem Objektiv ist übrigens auch noch, es hat so einen Hebel, den du reindrücken kannst. Da kannst du eine Linsengruppe so weiter nach innen schieben oder nee, nach vorne schieben. Also dass du quasi das Innenleben weg von der Kamera schiebst mit so einem Schalter und damit das Objektiv zum Makroobjektiv machst. Ach, das heißt, ja. Das hat auch noch eine Makrofunktion durch quasi eingebauten Zwischenringen.
Oder die Linsen getrennt verschieben kannst.
Also das ist
ja, wie geil. 1975. Okay, das heißt, da hat man einfach mal ein bisschen ausprobiert, was möglich ist und was man machen kann, aber wahrscheinlich war es dann doch zu teuer und kompliziert.
Ist wahrscheinlich zu aufwendig. Dann, ne? Wahrscheinlich schon. Aber die Testbilder, also der das geschrieben hat, der hat es auch getestet und sagt, da ist selbst bei 100% reinzoomen keine Aberration, alles genau wie es sein soll. Das Bokeh sieht sehr angenehm aus. Also das ist schon mal was ganz anderes, aber hat sich halt nicht durchgesetzt.
Steht da irgendwo dabei, steht dabei, wo so das Preisschild ist, wenn man sowas heute noch bekommen möchte?
Nee, aber das kann man ja mal eben schnell. Ich schau mal kurz auf eBay nach. Das ist doch, da kann man doch Preise nachgucken. Rockhor, das gibt's da natürlich nicht.
Das wäre dann 80 bis 160 äquivalent an meiner Kamera.
Weil selten, ne? Das ist halt. Ist hier nicht zu finden auf Anhieb.
Er hat's adaptiert an eine Sony A7R.
Also er hat auch noch ein bisschen gebastelt. Also das ist so eine Oddity, aber irgendwie ganz cool, finde ich.
Ach hier, für eine gut funktionierende Version von diesem Objektiv kannst du einen Preisbereich von 600 bis 1000 Dollar ansetzen. Okay. Extremely challenging to find, to open and repair it. Ein nicht funktionierendes Modell wird man so um 200 bis 300 Dollar bekommen, wenn du es dann selbst reparieren willst. Heieieiei. Okay, das ist mir ein bisschen zu viel zum Spielen.
Ja.
Ja, ich wäre mal interessiert, also wie sich das Ding bedient. Einfach so, ne? Und damit mal was machen.
Wahrscheinlich nicht ganz so einfach wie ein anderes Objektiv. So. Weil du musst halt zuerst irgendwie an der einen Seite kurbeln und dann an der anderen.
Ja, das ist. Also man möchte es ja schon. Ah, das ist, nee, das ist mir zu viel Geld. Ja. Wenn jemand sowas mal haben sollte, ruft mich mal an. Vielleicht können wir mal ein Treffen organisieren. Man weiß ja nie, ne, wer so zuhört. Der Kai hat uns was geschrieben. Und zwar geht es um eine App, nämlich eine FilmLab-App. Ist eigentlich ein verschenkter Name, ne? FilmLab hätte eigentlich auch gereicht. Mit Doppel-P hinten.
Das hat wieder keiner verstanden.
Na, wahrscheinlich nicht. Der Kai schreibt, moin ihr zwei, der Leuchttisch wird euch bekannt vorkommen. Nun aber gibt's eine App, die das Abfotografieren einfacher machen soll. Liebe Grüße, Kai. Es geht um eine Smartphone-App, die, also ich habe das Video davon gesehen, ich habe die App jetzt selbst noch nicht ausprobiert, die ja mal sehr geil ist. Also stellt euch vor, ihr legt mal so einen Negativstreifen, Kleinbild oder 120er oder was auch immer oder ein Dia, legt ihr auf einen Leuchttisch. Da gibt's ja, hatte Chris mal vorgestellt, diese USB-befeuerten Leuchtplatten-Dinger. Und da legt er es einfach drauf. Jetzt geht ihr mit dem Smartphone daher und dieser App und haltet das einfach oben drüber, so dass irgendwie das Negativ da drauf zu sehen ist. Und zwar müsst ihr nicht auf den rechten Winkel achten, sondern einfach nur irgendwie so grob drüber halten. Dann erkennt die App, wenn ihr zum Beispiel so einen Kleinbildstreifen da habt, dass das eben mehrere Bilder sind. Und dann tippt ihr auf dem Smartphone einfach eins von diesen Negativen auf diesem Streifen an. Dann wird das auf das ganze Display vergrößert. Und soweit ich das da gesehen habe, egal wie man das Smartphone dann schwenkt und noch leichter dreht, man wackelt ja mal ein bisschen, wird das intern immer wieder korrigiert und ihr seht immer das gerade Negativ auf dem Display. So, als hättet ihr es schon fotografiert. Könnt ihr noch ein bisschen am Abstand spielen und Schärfe und so. Und dann tippt ihr es noch einmal an. Und zack, ist es fotografiert in der Auflösung, die die Kamera eben da so hergibt. Und das Schöne ist, auch Farbnegative werden ins Positiv gewandelt. Ich nehme an, dass er die Orangemaske da in diesem mehrstufigen Prozess auch rausrechnen wird. Zumindest sahen die Ergebnisse so aus, als ob die nicht mehr das Problem haben. Ja, und dann war ich ganz erstaunt im Vorgespräch. Chris, hast du gesagt, das ist ja ein Kickstarter-Projekt und da hast du mitgemacht?
Das heißt,
du kennst das Ding ganz gut.
Also ganz gut nicht. Ich habe die Entwicklung ein bisschen mitverfolgt.
Die Entwicklung zumindest, ja.
Erzähl mal. Ja, nö. Also der bastelt da fleißig dran und ich sehe immer wieder mal so ein Update und es gibt auch einen Beta-Channel. Der hat ein bisschen ein Problem und zwar will er relativ, also ich sag mal, für eine iOS-App will er relativ viel Geld dafür haben. Wir reden von $30 für das Ding.
Ja, gut.
Und das war ihm aber nicht klar, dass er das irgendwie für seine Bäcker nicht ordentlich discounten kann. Jetzt hat er irgendeine Lösung gefunden, nämlich, dass er die in dem Beta-Programm jetzt erstmal irgendwie drin hat. Das heißt, kannst ja bei Apple auch machen, an relativ viele Leute eine Beta rausschicken. Wie er das dann jetzt machen will, also er will dann den Bäckern irgendwie einen Discount geben, dass sie das dann für irgendwie $5 kaufen können. Wie das jetzt genau umgesetzt wird, weiß ich aber noch nicht. Da habe ich mich nicht gründlich mit beschäftigt. Aber ich fand die Idee erstmal cool und deshalb habe ich mal initial einfach ein bisschen Geld drauf geworfen und das scheint jetzt auch tatsächlich zum Produkt zu werden.
Ja, offensichtlich. Also an mir ist das komplett vorbeigegangen. Ich suche ja ab und zu mal bei Kickstarter auch so nach Fotoprojekten. Da bin ich nicht drüber gestolpert. Ich fand das sehr elegant umgesetzt, wie er da den Crop herstellt und die Kamerabewegung ausgleicht und das immer wieder gerade rückt. Fand ich ganz pfiffig. Also wenn das gut funktioniert. Die Ergebnisse auf der Webseite, die sind so, naja, also mit einem professionellen Scan konkurriert das Ganze nicht. Mit einem Epson-Flachbettscanner, ja, manchmal besser, manchmal schlechter. Aber er schreibt ja auch noch, ist noch Beta. Das heißt, er ist ja auch noch am Basteln da dran. Ne?
Naja, du kriegst halt, die Auflösung kann halt nur so viel, wie das Telefon hat. Und ja, es sei denn, du machst so einen Multishot-Mode und versuchst sie dann zu verrechnen und so weiter, da könnte man vielleicht noch was tun.
Ja, ich fand so die Kontrastkurve oder die Farben fand ich ein bisschen
hart. Ja, da hat er viele Details verloren. Da spielt er viel damit und probiert viel rum. Aber ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen, dass die unterschiedlichen Farbfilme, weil er macht da tatsächlich eine Farbfilmumwandlung, ja, also eine Farbnegativumwandlung, die eh an sich nicht wirklich einfach ist. Da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, diese komische Orange-Maske, die ja eigentlich aus zwei Masken besteht und nicht überall gleich stark ist auf dem Bild. Und das macht das etwas schwierig. Und ich weiß es nicht, inwieweit er da tatsächlich eine Detection macht oder er hat auf jeden Fall relativ viel schon mit diesen Kurven rumgespielt und das wird auch mit Sicherheit noch ein bisschen dauern, bis das richtig rund läuft. Aber es ist schon mal so vom Prinzip her an sich ganz cool. Vor allem werden diese Smartphones ja immer nur besser, ne?
Also, ja, also verschenkte Zeit ist das nicht.
Bei einem zukünftigen Phone wirst du, wenn nicht ein paar mehr Megapixel, zumindest irgendwie bessere Optik nochmal finden und so weiter. Das ist, glaube ich, gesetzt, dass man da sich erstmal darauf verlassen kann, dass zumindest die nächsten Jahre die Dinger eher mehr als weniger können werden.
Ja, ich bin gespannt. Tja. Also selbst zum schnellen Zeigen oder wenn man nur mal schnell checken will, ob es geklappt hat, so. Ja, cool. Cooles Teil. So, das verlinken wir mal. Dann hat uns der Uwe was geschickt. Der Uwe schreibt, hallo Boris, hallo Chris, bin von meiner Frau auf einen Blog aufmerksam gemacht worden. Vielleicht kennt ihr den ja noch nicht. Das ist boardpanda.com. Doch, den kennen wir sehr gut. Die sammeln immer von allen möglichen Seiten und so weiter Bilder.
Die haben so Sachen, die ich eigentlich erstmal gar nicht gerne angucke, weil die immer erstmal also 10 Sachen, ja, die und 50 ja, Sachen, ja, die und 30 Sachen, die. Und eigentlich habe ich mir mal geschworen, dass ich URLs mit, dass ich Titel mit Zahlen im Titel, ja, mit Listen, dass ich so Listensachen mir eher nicht angucke, aber manchmal sind die echt ganz cool.
Die haben früher auch diese Clickbait-Geschichten gemacht, so nach dem Motto, ja, er wollte eigentlich nur den Rasenmäher anmachen, was dann geschah, wirst du nicht glauben. Und also solche Sachen haben die auch gemacht. Muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber die haben tatsächlich Fotostrecken, die wirklich schick sind. Und hier hat er uns mal zwei Links geschickt, nämlich einmal Irre Tricks und einmal tolle Retro-Fotos. Irre Tricks, da hatten wir schon mal eine andere Serie, wo ein paar davon dabei sind. Also da sieht man zum Beispiel ein Brautpaar vor einem Schloss, die an einem See stehen. Und dann kann man aufs Bild draufklicken, dann wird das einmal so umgeklappt, quasi auf die Rückseite, behind the scenes, finde ich schön gemacht auf der Seite. Und dann sieht man, dass ein Fotograf vor einer großen Pfütze steht und die Reflexion eigentlich eine Pfütze ist. Und so gibt es dann noch ein paar andere wirklich richtig schöne Fotos mit einem Blick behind the scenes, wie das Ganze entstanden ist. Ja, finde ich eine schöne Sache. Kann man sich mal vielleicht die ein oder andere Idee abkupfern oder sich mal davon inspirieren lassen. Und bei den Retro-Fotos, da geht es um New York Underground, also die U-Bahn in New York. Und es sind Fotografien aus den 80ern, also quasi Street-Fotos oder, naja, U-Bahn-Fotos aus den 80ern in New York. Und die fand ich auch richtig toll. Also die haben natürlich so einen ganz ganz bestimmten 80er-Jahre-Charme, so vom Filmlook, von den Farben her, aber eben auch von den Leuten und den Kleidungen und Frisuren, die da so drauf zu sehen sind. Echt abgefahrenes Zeug. Und 80er, das ist ja so meine Zeit, ne? Also ich war zwar nicht in New York in der Zeit, aber so richtig viel nimmt sich das alles nicht. Das kenne ich alles so aus Filmen aus der Zeit. Das ist wirklich geil. Sehr, sehr brillant. Also auch inspirierend für eure Street-Foto-Arbeit. Jo. Ach so, und das nächste habe ich ja auch gefunden.
Und genau, zwar, du hast eine Strecke.
Ich habe eine Strecke. Adam Savage, Chris, hast du auch schon ein paar Mal hier eingebracht.
Ex-Mythbuster, ja.
Genau, der Mythbuster. Ja, und der hat ja einen Kanal, also diesen Tested-Kanal, wo er auch unter anderem zu sehen ist. Und was ich jetzt gesehen habe, ist, da wurde er dupliziert. Und zwar in so einer Art Styropor oder sowas.
Kann man so sagen, ja.
In dem Video ist er zu sehen, wie er in einem Special-Effect-Studio in London ist, die sich eben so um Kostüme und ähnliche Ausstattung für große Filmproduktionen kümmern. Und da gibt es einen großen Raum mit ganz viel Gestänge. Und an diesen Gestängen, um eine Plattform drumherum, sind 140 digitale Spiegelreflexkamera mit je 18 Megapixeln angeflanscht.
Hübsches Array, ja.
Die werden über eine Software halt gleichzeitig ausgelöst und eine Software matcht die ganzen Pixel zusammen, um dann ein 3D-Modell zu erzeugen. So ein ähnliches Setup kennt man von diesem Matrix-Effekt, wo Keanu Reeves in die Luft springt und die Kamera schwenkt dann drumherum, während er in der Luft zu stehen scheint. Das ist mit sowas Ähnlichem gemacht worden. Das ist halt ein horizontal angeordnetes Array. Und hier geht das eben in allen drei Dimensionen, um hinterher ein 3D-Modell von der fotografierten Person zu erzeugen, was natürlich wesentlich schneller geht, nämlich einmal Klick, als so ein üblicher Scan, wo dann eben so ein Laserstrahl die Figur oder das Model, also den Menschen abtastet oder auch ein Tier abtastet.
Die nutzen Fotogrammetrie, ne? Sich quasi den aus verschiedenen Winkeln an und legen dann übereinander, welche Pixel da wo passen, und daraus kann man dann hinterher dreidimensionale Informationen ziehen.
Und das ist halt eben schneller und damit eben genauer, weil ansonsten bei einem herkömmlichen Scan, der mehrere Sekunden dauert, da atmest du zwischendurch, da wackelst du zwischendurch und dann ist es halt nicht so präzise. Und das hier soll wohl schon richtig gut sein. Ja, und da hatten sie eben Adam Savage fotografiert. Und was sie da auch haben, ist so ein Industrieroboter, der normalerweise in der Automobilindustrie an der Fertigungsstraße steht. Die kann man ja auch umprogrammieren. Der hat ein Werkzeug vorne dran und mit diesem Werkzeug schnitzt er dann quasi computergesteuert eine dreidimensionale, lebensgroße Figur aus so einem Styropor-Material heraus. Und das haben sie mit Adam gemacht. Und das sieht mal richtig geil aus. Und wozu macht man das? Naja, man muss ja nicht so ein leichtes Styropor nehmen. Man kann auch andere Materialien nehmen. Und dann kann man eben einen teuren und vielbeschäftigten Schauspieler kurz in dieses Studio stellen. 5 bis 10 Minuten, ne, vorbereiten, hinstellen, Klick machen, wieder rausgehen, fertig. Und dann haben die da im Studio alle Zeit der Welt, irgendwelche Kostüme dafür Maß zu schneidern oder irgendwelche Masken anzufertigen und ähnliches. So, für Masken geht's wohl schon so teilweise. Es ist aber das geschnitzte Modell hinterher ist noch nicht so präzise, dass es dann perfekt anliegen würde.
Aber sie zeigen dann am Ende des Videos noch eine Maschine, mit der sie auch schon arbeiten. Und da hast du auch so einen Industrieroboterarm, an dessen Ende, nee, das ist ein medizinischer Roboterarm, an dessen Ende eine Kamera befestigt ist und die dann mehrere hundert Bilder von einem unbewegten Ding, also von irgendeiner Figur oder so, macht aus allen möglichen Richtungen und Perspektiven. Also das Ding bewegt sich, bleibt stehen, Klick, bewegt sich wieder und fährt dann quasi das ganze Ding ab. Und damit kriegt man wohl Auflösungen hin und also 3D-Auflösungen hin, mit denen man tatsächlich dann auch solche Masken und solche Geschichten dann machen kann.
Ja, also bis auf Hautpartikelebene runter. Also das ist sehr, sehr, sehr präzise, weil der Computer jederzeit exakt weiß, wo im Raum diese Kamera ist. Und so für kleinere Objekte ist das dann wohl die bessere Methode, weil sie sagen, auch dieses große 140-Kamera-Array, wenn du jetzt nicht eine ganze Person fotografierst, sondern was Kleineres fotografierst, dann musst du die ganzen Kameras näher zusammenrücken, du musst sie alle neu ausrichten, du musst den Fokus an 140 Kameras neu einstellen.
Viel Spaß.
Und wenn du dann fertig bist, alle wieder auseinanderschieben, alle wieder neu justieren. Also du hast 140 Fehlerquellen. Ja. Und da sind sie halt am Testen, wie man das noch besser machen kann.
Tja.
Fand ich mal einen tollen Blick hinter die Kulissen da. Also der Kanal da testet, der lohnt sich wirklich. Da sind tolle Sachen dabei.
Ja, Moni und ich hatten auch einen tollen Blick. Und zwar waren wir, jetzt wenn die Sendung rauskommt, ist das schon ein Weilchen her, aber im August waren wir in Hannover auf der Maker Fair. Und die Maker Fair, die ist ja jedes Jahr wieder eine Messe der Macher und Tour und Bastler und Ausprobierer und so weiter. Und da haben wir natürlich uns also nicht nur umgeguckt, sondern eben auch fotografisch umgeguckt. Und da war ein Fotobus. Jetzt fragst du, was ist ein Fotobus?
Ach, ich habe eure Fotos gesehen. Da habt ihr das gemacht.
Das war der Cliff McLean Fotobus. Und dieser Cliff McLean Fotobus ist ein fahrendes Fotostudio.
Genau das Bild.
In diesem Fotostudio ist nicht nur ein Hintergrund, also mit Lichtern, sondern der ist toll ausgestattet. Die haben einen Sack voll Props dabei mit Mützen und Taucherbrillen und Telefonen und Brillen und was weiß ich alles. Und eine Fischei-Kamera, also ein sehr starkes Fischei. Und haben das Ding quasi voll automatisiert. Das heißt, du sitzt da rein, dann wird dir kurz erklärt, wo du auf welchen Knopf drücken kannst, um den Hintergrund zu ändern und sowas. Und dann kriegst du hier, was weiß ich, wir hatten irgendwie 1,5 Minuten Zeit. Und dann war's das. Ne? Dann haben wir dort quasi 1,5 Minuten lang Fotos gemacht. Und zwar nicht nur einfach irgendwie Fotos, sondern natürlich selbst ausgelöste Fotos. Das heißt, wir haben die Fotos mit so einem Fußschalter persönlich ausgelöst.
Ja, so ein dicker Buzzer-Schalter wahrscheinlich.
Richtig, und das war, das war sehr, sehr cool. Und ich habe auch kurz mit dem Menschen gesprochen, der da diese Geschichte entwickelt hat, gemacht hat. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich den hier mal ganz kurz.
Jetzt bist du gerade weg.
Jetzt bin ich wieder da.
Jetzt bist du wieder da.
Ich muss mal schauen, ob ich den ganz kurz hier mit reinklinken kann. Müsste eigentlich gehen. Ich bastel hier gerade an meinem Routing. Nee, der ist nicht wach, aber hör dir das doch einfach jetzt mal ganz kurz. Moment, ich hab's gleich. Ja, ich route hier quasi parallel um. Das ist sehr, 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 sehr interessant. Ich mach das jetzt einfach mal an und dann hören wir das. Das ist das Falsche, das hier ist es.
Soll ich das hier so, willst du so an den Kragen machen? So
wie nein, das ist nur Audio. Sag doch mal, also wir sind hier gerade in diesem Mobil gewesen, Moni, du auch, und haben hier mit einem Fischei fotografiert, Fotos von uns gemacht und sind ja völlig hin und weg. Ihr habt hier ein mobiles, wie nennt ihr das? Wer bist du?
Ich bin der Christoph von Fotobus Cliff McLean. Dem rollenden Fotozimmer, aber das ist natürlich eine Untertreibung, hat uns mal jemand gesagt.
Also Moment, ich versuche mal ganz kurz das Erlebnis so ein bisschen wiederzugeben. Da drin ist ein Fischei, eine Studioanlage, du hast bunte Lichter, du hast hinten Animationen laufen, ihr habt hier Props ohne Ende, Brillen, Mützen, Zeug, also
peinliche
wirklich
Dinge.
Lauter cooles Zeug. Hinten dran noch ein Computerspiel, da läuft noch ein Super Mario. Wie kommen wir auf so eine Schnapsidee?
Man steigert sich in sowas rein. Das hat man nie mit einem Mal. Also das ist so ein schrittweises Ding halt. Ja. Ne? Also wir haben das, also es ist grob gesagt, die Kategorie, in der man das einordnet, nennt sich Fotobus. Ist mittlerweile, kennen das auch relativ viele, so bei Eventagenturen.
Da also sagt, ihr fahrt von Veranstaltung zu Veranstaltung damit.
Also als wir angefangen haben, vor 3 Jahren, haben wir uns bei so Eventagenturen vorgestellt und haben gesagt, was ist denn das? Ja, ein Fotoautomat kennen wir, brauchen wir nicht. Mittlerweile fragen uns die an, wir hätten gern so ein Fotobus für unser Event. Okay. Und dann sagen wir immer, ja, so ein Fotobus. Wir sind aber Cliff McLean, das wisst ihr schon. Nee, das wissen wir nicht.
Und Cliff McLean ist jetzt, habt ihr jetzt als Marke etabliert?
Ja, wir sind dabei, sagen wir mal so. Also Cliff McLean unterscheidet sich so ein bisschen. Normal besteht der Gag immer darin.
Wer ist Cliff McLean?
Cliff McLean, das so hieß der Commander vom schnellen Raumkreuzer Orion.
Ah, okay.
Bei Raumpatrouille Orion war eine Science-Fiction-Serie, eine deutsche Science-Fiction-Serie in Schwarz-Weiß, ich glaube Ende der 60er.
Mit den Bügeleisen auf der Brücke und so, ja.
Und das war einfach, das war, deswegen sagte ich, das geht nicht, man kommt nicht mit einem Mal auf die Idee, das ist ein schrittweises Ding, dann guckst du das, dann siehst du da was und du packst dir aus allem was zusammen und sagst, hinterher ist das unser Ding. So, ja.
Also ihr seid quasi Fotografen, Macher, Bastler und...
Und sozusagen, wie sagt man, wir haben eine breite Schnittstellenkompetenz.
Super, okay. Wenn man euch...
Aber auch nur das, nur Schnittstellenkompetenz.
Genau, also ich kann das nur empfehlen, Moni auch. Wenn man euch buchen möchte, über was geht das? Wie findet man euch?
Auf unserer Webseite.
Wir verlinken das mal, ja.
Wir sind natürlich auf Facebook, Cliff McLean, das wollen wir Fotos haben. Wir sind auf Instagram, auf Twitter, aber eigentlich wirklich, wir sind jetzt nicht so die Social-Media-Tiere. Also das ist so...
Schade.
Ja,
aber okay.
Ja. Wir gucken noch, dass wir unser Team erweitern mit jemandem, der das gut macht.
Also man kann euch aber über die Website und so kriegt man euch.
Ja, wir haben auch einen tollen Imagefilm gemacht und ganz viel Infomaterial, aber es ist dann, man stößt da so ein bisschen so eine Tür auf und wir haben wirklich eigentlich viel mehr Material, als man normalerweise bereit ist, sich damit zu beschäftigen. Also das ist so, also es gibt wirklich viel Zeug zu gucken und so.
Also es macht Spaß, wir können es bezeugen, es kommen hammergeile Bilder bei raus.
Aber man versteht es nicht auf Anhieb, ne? Auf Anhieb hat man erstmal Fragen und denkt sich so, was passiert da, wieso und warum kann ich das nicht einordnen?
Wir können das schon einordnen. Genau.
Und warum ihr das nicht größer kriegt, ist der Grund, das müsst ihr euch vorstellen, das ist eigentlich nur ein Ticket. Also wir wollen das eigentlich schon gar nicht mehr Fotostreifen nennen, sondern irgendwie Fototicket oder so, aber das klingt zu kommerziell.
Ja.
Wir haben natürlich, also es gibt Möglichkeiten bei uns auch in 10x20 zu drucken. Du kannst dich auch, wie gesagt, jetzt, die Bilder sind jetzt schon online, du kannst dich sofort einwählen mit deinem eigenen Passwort. Du kannst auch, normalerweise kennt man das von Fotoautomaten, hast so ein Terminal stehen, wo die Bilder drauf sind. Wir haben gesagt, jeder hat ein Handy eigentlich in der Tasche. Wir haben hier einen Hotspot, du kannst es wie im Hotel, du kannst hier 15 Minuten ins Internet gehen, dann schmeißt er dich raus. Und mit deinem Handy kannst du alle Bilder sofort runterladen und wenn wir das aktivieren, kannst du sogar über dein eigenes Smartphone die Bilder auch bei uns in groß drucken.
Das heißt, geht auch. Können wir uns jetzt die Bilder, die wir von uns gemacht haben, hier runterladen?
Sofort, ja, könnt ihr jetzt.
Das werden wir tun.
Ja.
Dankeschön. Ja, super, schön. Wir schicken euch ein paar Leute.
Alles klar, super, ja. Danke.
Tja, das war's.
Cool.
Ist das der Hammer oder was?
Ja, der Name sagte mir sogar was. Ich wusste aber nicht, woher, aber jetzt hat sich das auch geklärt.
Weil, ja, ich konnte den auch nicht einordnen.
Orion habe ich natürlich gesehen. Also es genau. War zwar schon nach meiner Zeit, es waren eher so meine Eltern gesehen, aber ich habe das natürlich alles aufgeholt.
Ja, ich musste mir das tatsächlich, also der Name klang so ein bisschen, aber das, als es dann erklärt hat, dann war es plötzlich klar. ja, cooler Scheiß, oder? Also die haben, das ist so automatisiert, dass es, also, dass die da quasi nur noch einstellen, kurz erklären, sagen, so mach mal, dann bist du in diesem Bus drin, dann hast du also tatsächlich die Zeit, das zu tun, die Uhr läuft, du kannst basteln, spielen, machen, tun, Fußschalter. Und dann kommst du raus und hinten am Bus sind dann zwei so Schlitze und da fallen dann die Fotos einfach raus. Das heißt, du kriegst dann so einen Streifen mit so Bildern drauf und das machen die eben für Firmen. Das heißt, du mietest als Veranstalter die quasi und die kommen dann und machen dann auf deiner Veranstaltung mit deinem Logo drauf und allem machen die dann quasi da so Fotobus.
Also ich kenne die klassischen Fotobooths.
Also nee, das ist anders.
Die Fotokisten, die eben auch so automatisiert hingestellt werden, die auch ausdrucken und Bedienung und sowas haben. Aber das Ganze jetzt in einem Bus.
Das ist anders, ja.
Je. Ja, hast du deinen eigenen Raum gleich mit dabei? Dann musst du, wenn du vor Ort irgendwas aufbaust, nicht schon wieder irgendwie auf den Hintergrund gucken?
Ne? Nee, ist ein bisschen, erstmal dachte ich, also es ist ein bisschen schwierig, weil da steht dieser Bus und von außen, da ist quasi oben noch große Schrift drauf, Fotos und dann war es aber nicht 100% erstmal sichtlich, worum geht's da eigentlich? Und ich glaube, das haben die auch erkannt als Problem, dass sie da das noch ein bisschen mehr raustragen müssen. Ich glaube, was da funktionieren würde, wäre zum Beispiel, wenn du drin einfach noch eine zweite Kamera hättest und draußen einen großen Bildschirm, dann könnte man sehen, was da drin abgeht.
Ja, genau. So eine Live-Übertragung.
Das, glaube ich, wäre noch ganz, ganz lustig. Aber okay, ne, das ist also eine klasse Idee.
Ja.
Entwickelt sich und eine ordentliche Geschäftsidee. Also da kann man schon was mitmachen.
Ja, genial.
Tja.
Das hier vielleicht auch.
Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden dieses Mal auch wieder von Enjoy Your Camera unterstützt und die haben mir ein, ja, was haben sie mir geschickt? Also zuerst dachte ich, was soll denn der Blödsinn? Ne? Das, und zwar ist das das Mantona Turnaround 360 Automatic Rev 2 Motor Panorama Kopf. Diese Titel sind der Hammer. Also du kennst den, also dieses Thema, ich möchte eine Timelapse machen, bei der sich die Kamera um die eigene Achse dreht. Ganz langsam. Ja. Dann so gibt es ganz klassischerweise die Eieruhr. Ne? Du nimmst eine Eieruhr und klebst oben die Kamera drauf und das kann man auch fertig kaufen. Mhm. Das zieht man dann auf und dann hat man eben eine fixe Geschwindigkeit und gut ist das.
Ja, in der Regel halt eine Stunde eine Umdrehung. So,
so ungefähr. Diese Mantona Turnaround 360 ist eine Eieruhr, aber on Steroids. Also das Ding hat
da sind ja Läppchen dran.
Irgendwelche Pillen eingeworfen, das Ding. Und zwar ist es ein motorisierter Panoramakopf für Panning, Timelapse, Bilderserien. Also um genau das zu tun, das ist, muss man sich also wirklich wie so ein Zylinder vorstellen. So, und jetzt kann man an dem Ding einstellen. Die Richtung, das ist schon mal interessant. Das Ganze halt innen drin mit Getriebe und Schrittmotoren und so weiter. Du kannst die Richtung einstellen.
Das kann eine Eieruhr schon mal nicht. Mhm.
Du kannst einstellen, wie viel Grad die Bewegung umfassen soll. Also 360 Grad natürlich oder 180 oder 90, 60, 45, 30, 15. Da ist ein Knopf dafür.
Okay.
Und du kannst die Dauer einstellen, in welchem Zeitraum diese Gradzahl durchlaufen werden soll. Also, und zwar auch wieder 5 Minuten, 15, 30 oder 60. Kannst also sagen, ich möchte 15 Grad in einer Stunde durchlaufen und dann bewegt sich das halt 15 Grad in einer Stunde smooth ohne Ende. Du hörst das quasi nicht, deshalb kann ich es ja auch nicht vorführen. aber du kannst natürlich auch sagen, ich möchte 360 Grad in 5 Minuten durchlaufen lassen. Dann merkst du schon, dann siehst du schon, wie sich's bewegt.
Ja.
Und dann sagst du nur noch Start und Go und dann läuft das Ding. Und das kann, das ist sehr stabil, das kann 2 Kilo tragen. Da kannst du also auch eine Spiegelreflex drauf tun. Und selbstverständlich, ne, alles andere auch, Actionkameras, Smartphones und so weiter. Das Ganze kommt im schönen Tragetäschchen, hat natürlich einen Akku eingebaut, kannst du also einfach über USB laden. Und ja, erfüllt er nochmal eben einen erweiterten Zweck als die Eieruhr, fand ich sehr, sehr gut.
Das ist interessant, ja. Also wem die Eieruhr ein bisschen zu starr ist, der nimmt sich dieses Ding hier.
Genau, also und oder wem die Eieruhr nicht genügend...
Vor allem ist das Ding leicht zu programmieren. Du hast jetzt zwar nicht alle möglichen Winkel und
so. Nee, du hast ein paar Vorgaben, ja, aber die sind sehr gut und ausgedacht. Und ich denke, mehr braucht man auch tatsächlich nicht.
Ja, so eine Dreitastenbedienung, ne?
Und vor allem so stabil wie das ist eine Eieruhr nicht. Also du kannst auf eine Eieruhr kannst du normalerweise keine dicke Spiegelreflex drauf tun. ja, also schaut es euch an. Das Ding kostet 129,99. Ist also nicht so günstig wie eine Eieruhr, aber dafür kann es auch deutlich mehr. Mhm. Und ist auch deutlich stabiler. Schaut es euch an, den Mantona Turnaround 360 bei Enjoy Camera. 5% kriegt ihr auch noch auf die Bestellung mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2017. Und wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung.
Ja, cool. Interessantes Teil.
Haben wir Fragen?
Wir haben.
Wir sind nämlich schon fast durch.
Ja, und zwar hat der Peter die Frage zum, er schreibt, zu Boris Anmerkung Bilder an die Wand. Das hatten wir mal in einer der vergangenen Sendungen, dass ich ja gerne Bilder an die Wand bringe. Da fragt er, was haltet ihr von Magnetfarbe? Oder wie ich gerne sage, Magnetfarbe. Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch, größere Bilder A4 aufwärts an die Wand zu bringen und diese öfters austauschen zu können?
Das hatten wir doch schon mal, oder?
Wir haben es im Slack hatten wir schon mal ausdiskutiert. Und zwar, ja, ich habe hier Magnetfarbe an der Wand. Hatten wir irgendwann mal erzählt, als ich das, glaube ich, gestrichen hatte. Und kann es tatsächlich empfehlen. Das ist wirklich toll. Ist unauffällig, weil man streicht hinterher, also diese Magnetfarbe selber ist halt so eine Eisenpartikelfarbe, die ist halt graue Pampe, wenn man sie so fertig kauft und dann kann man hinterher mit einer Deckfarbe nochmal drüber gehen und dann holt man sich solche Neodym-Magneten oder auch Supermagnet genannt, so kleine Stäbchen am besten, die haften dann sehr gut da dran und dann kann man da halt seine Ausdrucke dranbringen. So ein A4, ja, würde ich dann schon so 2 Magnete dran machen, damit das gut hält. Ja, und die kann man dann schnell austauschen. Das ist eine schöne Idee. Du hast mal gesagt, die kann man auch sehr leicht selber ansetzen und noch Geld sparen, ne?
Also du kriegst im Handel, das kommt, also du kannst natürlich so Eisenpulver kaufen, so Stahlpulver. Das ist in der Regel sehr teuer. Es gibt aber eine günstige Variante und das ist das sogenannte Strahlpulver. Das kommt aus dem, ja, Strahlen, also da, wo Sachen mit abgeschliffen werden quasi, wo das Luft beigemischt wird, Pressluft beigemischt wird. Und da kriegst du es relativ günstig und dann mischt man das mit Farbe und gut ist. Es gibt auch noch eine andere Geschichte, die mir kürzlich reingefallen ist. Und du kennst ja diese Klebestreifen, so Bilderklebestreifen, die man festklebt. Und wenn man die an der Seite so seitwärts rauszieht, dann kriegt man die wieder rückstandslos weg von der Wand.
Ja, wie hießen die noch? Ja, ich weiß, was du meinst.
Tesa irgendwas. Tesa-Power-Strips oder so. Mir ist da kürzlich, wenn man Bilder immer an die gleiche Stelle hängen möchte, aber wechseln möchte, da ist mir jetzt kürzlich was aufgefallen von 3M, und zwar die sogenannten Command-Bildermontagestreifen. Das sind wie erklärt man das am besten? Also stell dir so einen Streifen vor, den du auch, der auch so eine Klebeseite hat, die du auch so seitlich wegziehen kannst, damit die rückstandslos weggeht, aber dieser Klebestreifen hat auf der Nichtklebeseite sowas Ähnliches wie ein Klettverschluss.
Okay.
Das ist aus Kunststoff und das sind lauter so komische, das sieht so ähnlich wie Klett aus, passt aber auf sich selber drauf. Also es ist nicht so, dass die eine Seite quasi Schlaufen hat und die andere Haken, sondern das sind beides so Strukturen, die ineinander gepresst werden und dann halten die. Und jetzt kannst du eine davon an die Wand machen, oder mehrere, je nach Größe der Bilder. Und kannst das Gegenstück davon einfach in deine Bilder machen. Und kannst sie da reindrücken und kannst sie auch wieder rausnehmen. Und das so oft du möchtest.
Ah, okay. Das heißt, die Montagestücken bleiben erstmal an der Wand kleben und dann zupfst
du das Bild ab. Wenn du an die gleiche Stelle Bilder wieder hinmachen möchtest, okay. Genau. Und das, weil also Bilder kannst du an die Dinger dranhängen. Diese Seitwärtsbewegung, die ist, also da hält das einfach gut. Und das funktioniert richtig gut. Also kann ich gar nichts gegen sagen. Also wenn man die immer gleich große Bilder oder an die gleiche Stelle hängen möchte, dann kann man sich das mal angucken. Das ist durchaus mal ein Blick wert. Command von 3M.
Und was es auch noch gibt, sind schmale Leisten. Habe ich mal bei IKEA gesehen. Gibt es aber mit Sicherheit auch noch viele andere Möglichkeiten, sich sowas einfach selbst zu bauen. Einfach eine schmale Holzleiste, die eine Nut hat, also eine Vertiefung hat. Ist nicht besonders tief. Also das, ich habe jetzt die Maße nicht im Kopf, aber lass es vielleicht 5 cm sein oder so, die es von der Wand absteht, vielleicht ein bisschen mehr. Das machst du an eine Stelle, wo du Bilder hinhaben willst und dann kannst du eben Bilder, entweder ein Papierbild so, wenn es nicht so groß ist oder wenn es halt A4 aufwärts ist, vielleicht mal entweder auf Karton geklebt, auf dickes Papier gedruckt oder in einen einfachen Rahmen gepackt, kannst du dann einfach da draufstellen und an die Wand lehnen. Gibt es auch so. Gibt es auch beleuchtet. Also
wir haben auch so Bilderleisten, das sind aber noch ein bisschen, die sind noch ein bisschen kräftiger, wo man auch schon mal was Schweres draufstellen kann.
Ja, also das sind so verschiedene Möglichkeiten. Über so eine Leiste, denke ich, hier kennst du unseren Flur, wir haben so einen langen Flur. Da habe ich auch schon immer mal über so eine schmale Leiste nachgedacht, um dann eben so kleine Bilderrahmen da auch entlang mal zu positionieren. Mhm. Mal gucken. Gut. Sundra. Sundra fragt, ist es möglich, mit APS-C-Sensoren einen identischen Bildeindruck wie bei Vollformat, also Kleinbild, zu bekommen? Also meine Kamera hat einen Crop-Faktor von 1,5. Wenn ich nun zum Beispiel von 35 mm Brennweite bei Blende 2.8 auf Vollformat diesen Bildeindruck auf APS-C nachahmen möchte, da muss man ja durch den Crop-Faktor teilen, bräuchte ich theoretisch rund 24 mm bei Blende 1.8. Es gibt von Sigma ein Objektiv, 18 bis 35 mm mit einer durchgehenden Blende von 1,8, das angeblich so scharf abbilden soll wie gute Festbrennweiten, welche allerdings nicht fürs Vollformat geeignet ist. Nun überlege ich, ob ich in dieses Objektiv investieren soll oder doch lieber auf Vollformat sparen soll, welches mich ein Vielfaches kosten würde. Die einfache Antwort, Sundra, deine Rechnung ist absolut korrekt. Wenn du den Bildeindruck haben möchtest, dann musst du eben nicht nur die Brennweite durch deinen Crop-Faktor teilen, sondern auch die Offenblende oder die Blende, die du benutzen willst. Und wenn du das tust, hast du tatsächlich, wenn du vom selben Standort aus fotografierst, denselben Bildeindruck. Perspektive ist gleich, dein Standort, Bildwinkel ist gleich, durch den Crop-Faktor dividierte Brennweite und die Schärfentiefe ist gleich durch den Crop-Faktor dividierte Offenblende. Das hat sogar vor einiger Zeit der Krolop von Krolop und Gerst gemacht, indem er auf einem Vollformat fotografiert hat mit einem 50 mm, ich glaube 1.8, und hat das dann mit einem Micro Four Thirds verglichen mit dem 25 mm 0,95, was ich ja hier auch habe. Und da kannst du, wenn du die Bilder nebeneinander siehst und dir keiner sagt, was mit was fotografiert ist, nicht sagen, womit es fotografiert ist. Die Färbung ist ein bisschen anders, weil andere Kamera, macht halt andere RAWs und die dann leicht zu bearbeiten ist schwierig. Aber der Bildeindruck ist identisch. Also Sunra, genauso kannst du es machen und viel Geld sparen. Jo, willst du mal den Mirko lesen?
Ja, dann fragt nämlich Mirko, Lightroom lässt sich anscheinend ohne Abo auch als Verwaltung nutzen. Habt ihr Erfahrung mit monatlichen Dazu- und Abbuchen der kostenpflichtigen Funktionen? Ich brauche die Funktion nicht oft, hätte aber gerne ein gutes Verwaltungsprogramm. Serif lässt sich im Moment zu viel Zeit, der RAW-Converter von Affinity Pro lässt auch noch zu wünschen übrig und andere Lightroom-Alternativen habe ich schon getestet, sind aber irgendwie doch alle nichts. Also er spielt darauf an, dass wenn man ein CC-Abo hat und das dann abläuft, anscheinend, und das steht wohl auch so bei Adobe, dass dann Lightroom weiterverwendet werden kann, nach Ablauf des Abos, aber nur noch zur Verwaltung, nicht mehr um Bilder zu entwickeln, also sprich zu verhübschen, sondern man kann sie halt noch damit verwalten. Also ich vermute mal, man kann noch auf die Datenbank zugreifen und noch nach Schlüsselworten und so weiter sortieren.
Möglicherweise geht sogar der Export, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Könnte sein, aber also quasi es nur noch als Verwaltung zu verwenden. Er fragt, ob wir mit dem monatlichen Dazu- und Abbuchen der kostenpflichtigen Funktionen Erfahrungen haben. Nee, habe ich nicht. Weiß auch nicht, was da die Regeln sind. Weißt du da was?
Nee.
Keine Ahnung. Da gibt es wohl Regeln, aber da würde ich mal bei Adobe nachfragen.
Da würde ich die auch mal direkt fragen. Nicht, dass sie dann sagen, also komm, wenn du jetzt hier immer buchen, wieder kündigen. Keine Ahnung. Weil die müssen ja auch jedes Mal das abrechnen und Rechnung schreiben. Das kann schon sein, dass sie da irgendwo ein Limit haben. Aber ja, Fragen kostet ja nichts bei denen, ne?
Ja, und dann N.Zamba fragt, wie behandelt ihr RAWs und JPEGs in Lightroom? Ich will gerade mit meinem ersten richtig organisierten Katalog in Lightroom beginnen, da ich oft die JPEGs schon vorab in meiner Kamera so anpasse, dass sie mir später straight out of Cam gut gefallen, importiere ich immer beides. Mhm. Habt ihr keine Lust, immer beides mit Sternen zu markieren oder gegebenenfalls zu löschen? Hab aber keine Lust, das zu machen. Was ist eure Lösung? Ich kenne Einstellungen, RAWs und JPEGs nicht getrennt voneinander benutzen. Da weiß ich dann aber nicht, wie ich dann nach dem Import gezielt die JPEGs anzeigen lassen kann. Ich kenne automatisch Stapel bilden lassen von allen Bildern mit 0 Sekunden Abweichung vom Einstellzeitpunkt, finde es aber irgendwie unsauber. Liebe Grüße, Anwar. Geht nicht so, wie du das willst.
Also es ist tatsächlich so, wenn man sagt, RAWs und JPEG nicht gleichzeitig benutzen, dann wirst du auch nur noch RAWs importieren. Das JPEG wird dann nicht eingelesen, also das hast du dann einfach nicht.
Und wenn du bereits RAWs und JPEGs drin hast, dann werden die JPEGs halt nicht mehr sichtbar sein.
Möglich, das habe ich noch gar nicht ausprobiert.
Glaube ich. Bin mir auch nicht ganz sicher.
Mein erster Impuls war aber tatsächlich der Stapel, weil man eben diesen automatischen Stapel machen kann und dann hast du sie zumindest zusammen. Das heißt, jeder Eintrag sind dann immer zwei Bilder. Ja, das ist, ob das unsauber ist, weiß nicht. Es ist wahrscheinlich hauptsächlich unpraktisch. Das ist vielleicht eher das größere Problem. Eine andere echte Lösung kenne ich da aber auch nicht, weil mir schien Lightroom nie so richtig dafür gemacht zu sein, beide Versionen zu verwalten. Sie haben das eingebaut, aber das war immer so ein bisschen eine Krücke. So ein bisschen wie auch diese Stapel immer eine Krücke waren. Das Aperture von Apple, das konnte viel besser mit diesen Stapeln umgehen. Bei Lightroom bist du ja auch immer darauf beschränkt, dass ein Stapel im selben Ordner ist. Für dein Problem jetzt kein Problem, weil die Bilder werden natürlich im selben Ordner sein. Sie gehören ja auch zusammen. Aber ja, also wenn du das mit dem Stapel nicht machen willst, dann eine sauberere Lösung kenne ich nicht. Ich würde dann wahrscheinlich tatsächlich die RAWs importieren und wenn dir die JPEGs aber sowieso gefallen, die einfach vielleicht von Hand nochmal irgendwo hin kopieren.
Ja. Auch doof. Das ist nicht zufriedenstellend, aber ich verstehe es natürlich schon, weil man sieht halt seine JPEGs und die sind dann ja schon bearbeitet, je nach Bildstil. Das heißt, in manchen Fällen sehen die einfach schon mal gar nicht so schlecht aus. Und jetzt will man natürlich diese RAWs an manchen Stellen schon noch mal haben, weil die noch mehr, mehr Dynamikumfang haben und weil man da noch ein bisschen besser basteln kann. Aber wenn das JPEG schon ausreicht, dann will man da vielleicht gar nichts mehr mit dem RAW machen.
Absolut verständlich, ja.
Ja.
Aber dann vielleicht tatsächlich über den Stapel gehen. Dann hast du natürlich wieder das Problem, wenn du sagst, jetzt mal eben schnell alle rauskopieren, so mit Steuerung A alles markieren, ist schwierig. Also, ja.
Tja.
Wüsste da aber keine elegante Lösung, tatsächlich nicht. Ich glaube, du kannst auch im Import-Dialog nicht sagen, dass die JPEGs und die RAWs in verschiedene Verzeichnisse kommen, dann wäre das ja eine Möglichkeit, aber ich glaube, da gibt es auch nichts.
Vielleicht hat das ja jemand von euch da draußen schon mal irgendwie für sich gut gelöst und deshalb bitte ich euch dann, das mal in die Kommentare zu schreiben zu dieser Folge 528.
Jawohl.
Ja, es ist mal wieder Zeit, eine große Lobpreisung loszuwerden. Die Community, die Leute, die Happy Shooting überhaupt erst möglich machen, also die zuhören, weil ohne die würden wir das hier nicht machen, aber dann natürlich auch die, die hier im Hintergrund werkeln und ich möchte nochmal so auf zwei, drei Sachen hinweisen. Also zum einen gibt es hier unter Google Plus eine, ein Unterteil der Happy Shooting Community dort zum Thema Hörertreffen, wo auch immer wieder mal so Anfragen sind über Hörertreffen. Also nutzt das ruhig, solange es das noch gibt. Den Live-Kalender, den der Nils Jonas pflegt, wer hier die Live-Sendungen hört, der kann da immer sehen, was es in Zukunft für Termine geben wird, weil wir sind ja gerade jetzt im Moment zum Beispiel immer zwischen Doppelsendungen und keinen Sendungen irgendwie. Da ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich das mal anzuschauen. Manche haben auch erst später Zeit, diese Sendungen live zu hören. Da könnte man dann im Live-Kalender sehen, oh, es ist lange Happy Shooting-Nacht. Ich muss nicht schon um 18 Uhr zuhören, sondern kann auch erst um 20 Uhr dazuschalten. Der alte Folgenfeed, noch so ein Ding, wo wir nochmal drauf hinweisen wollen. Es gibt einen alte Folgenfeed, das hat der Sascha gebastelt, wo die alten Happy Shooting Folgen komplett bis zum Anfang drin sind. Und zwar ab einem Jahr vor dem jetzigen Zeitpunkt jeweils, aber bis zum Anfang der Sendung. Also sprich 10 Jahre, 11 Jahre. So alt sind wir schon. Und so weiter und so weiter. Also genau, die HS-Karte natürlich noch. Hausmeister Joachim macht ja hier auch Geschichten. Und so weiter. Also schaut euch das mal an auf happyshooting.de. Findet ihr das unter Community und falls ihr den Leuten persönlich mal Danke sagen wollt, einige davon sind zum Beispiel dienstags 18 Uhr im Slack zu finden. Tja,
cool.
Wir haben eine neue Aufgabe.
Ja, wir haben vorher noch einen Nachtrag. Wir haben nämlich was übersehen.
Was?
Ich mach mal hier Fragen nach Klapp. Und zwar gab es nämlich auf Twitter tatsächlich eine Frage. Und zwar von BeaconBB oder BeaconBB. Da wird nämlich gefragt, welche Kriterien lasst ihr darüber entscheiden, für Fotos einen weißen oder schwarzen Hintergrund, zum Beispiel für Kalender, zu wählen? Das ist eine tatsächlich schöne Frage. Ich habe ein ähnliches, also bei Kalendern habe ich meistens das Problem nicht, da nehme ich sehr, sehr gerne einen schwarzen Hintergrund, weil einfach die Farben stärker leuchten auf einem dunklen Hintergrund. Ich habe aber hier, als ich die Fotos an die Wand gebracht habe in den Rahmen, eigentlich immer, wenn ich mit Passepartouts gearbeitet habe, dann mit weißen oder hellen Passepartouts gearbeitet. Da muss ich aber sagen, wenn ich an die Wand gucke, gefällt mir halt das helle Passepartout, also sprich der helle Hintergrund, meistens besser bei dunklen Bildern. Also immer, wenn der Kontrast groß ist, weil das dann irgendwie die Aufmerksamkeit auf das Bild zieht. Wenn du jetzt aber ein sehr helles Bild hast, ich habe hier ein Bild an der Wand, das ein sehr, sehr strahlendes, auch ein überstrahltes Porträt ist, mit viel Lensflares und außenrum fast weiß, dann ist dieser Übergang zum Passepartout kaum gegeben und es wirkt einfach nur sehr, sehr klein in dem Rahmen, aber es, weiß ich, das Passepartout unterstützt das nicht so richtig.
Also ich sag mal ganz, ganz unabhängig davon, ob jetzt ein weißer oder ein schwarzer Hintergrund, weil das je nach Anwendung und Geschmack einfach, das muss sich halt richtig anfühlen, finde ich. Was ich dabei ganz wichtig finde, ist, dass das dann auch richtig für diesen Hintergrund bearbeitet ist, weil man der Hintergrund beeinflusst unglaublich das Empfinden der Kontraste und Farben. Das heißt, wenn ich ein Bild vor schwarzem Hintergrund sehe, dann wird mir das heller erscheinen, als wenn ich es vor weißem Hintergrund sehe und so weiter. Und das ist bei Lightroom zum Beispiel auch möglich, dann diesen eigentlich immer per Default grauen Hintergrund, da kann man mit der rechten Maustaste draufklicken und kann sich den anders einstellen. Und dann ist es durchaus sinnvoll, wenn ich weiß, das Bild wird nachher auf weiß landen, das vielleicht auch mal vor weiß zu bearbeiten, um dann festzustellen, ob das sich von den Kontrasten gut anfühlt.
Ist eine gute Idee, ja.
Ja, würde ich also auf jeden Fall machen. Und ja, für welchen Fall? Also ich bin persönlich mittlerweile auch viel für schlicht. Und schlicht ist für mich weiß. Mhm. Die Wände sind weiß. Dann hat man vielleicht einen dunklen Bilderrahmen, aber dann wieder ein weißes Passepartout und dann das Bild da drin. Springt einen dann irgendwie anders an, weil da halt dann viele Kontraste sind. Ja, vor dunklem Hintergrund knallen Farben meistens ein bisschen kräftiger. Aber ich denke, das hat dann auch mit dem Sujet zu tun und was man da überhaupt auf seinem Bild drauf hat.
Klar.
Das muss man echt, kann man jetzt nicht so pauschal sagen.
Ja, also jetzt an der Wand hier in den Rahmen mag ich die eben auf dem hellen Hintergrund lieber. Also ich habe welche ohne Passepartout, die halt einen dunklen Rahmen haben. Ist auch schön, aber mir gefällt halt das Weiße dann besser. In den Kalendern mag ich den schwarzen Hintergrund lieber. Naja, so ist es. Und Sundra hatte hier noch eine Frage, und zwar, ob wir eine Möglichkeit kennen, Bilder nach Schärfe zu sortieren, sodass man den Ausschuss schneller los wird. Natürlich gibt es Fotos, die reine Bokeh-Effekte, Mitzieher etc. sind, die man nicht löschen will. Aber wenn alle unscharfen Bilder von einer vollgeschossenen 16-GB-Karte aussortiert würden, könnte ich die, die absichtlich unscharf sind, ausnehmen und den Rest löschen. Dann wäre die Sichtung zumindest ein bisschen beschleunigt. Ich wüsste nicht, dass das bei Lightroom geht.
Schärfe ist ja, ein Bild hat ja verschiedene Schärfezonen. Mhm. Also ist halt die Frage, worum geht es hier oft? Um die Schärfe auf dem Subjekt, dann muss Lightroom oder welches Programm auch immer halt wissen, was ist das Subjekt?
Das, und das ist nicht so simpel. Das
Problem.
Das also, ist nicht so einfach.
Wenn du zum Beispiel mit einer offenen Blende fotografierst, wie mir jetzt gerade wieder passiert vor, letztes Wochenende.
Also wenn ihr das jetzt hier hört, ist das schon ein paar Wochenende länger her, aber die Live-Hörer, letztes Wochenende habe ich wieder ein paar Pferde auf der Weide fotografiert, offenblendig, lange Brennweite. Und die haben sich da natürlich auf mich zubewegt und ich Trottel hatte keinen Continuous-Autofokus drin. Das heißt, ich habe scharf gestellt, Pferd macht irgendwie einen Schritt nach vorne, ich löse aus. Hinterteil vom Pferd ist scharf und natürlich die Wiese auf der Schärfeebene auch, aber der Kopf vom Pferd nicht. Mhm. Wie will man das jetzt aussortieren? Weil ich habe natürlich Fotos, da ist der Kopf vom Pferd scharf. Aber die Schärfeebene, die Wiese, ist genau der gleiche Anteil im Bild, also die gleiche Menge im Bild, die scharf ist, wie bei dem, wo das Hinterteil vom Pferd scharf ist. Also das, glaube ich, wird kein Algorithmus der Welt auseinanderklamüsert.
Also Sunra hat das gerade im Chat nochmal konkretisiert. Es gibt halt Bilder, die komplett unscharf sind. Dann sage ich jetzt mal, Sunra, wenn der Großteil deiner Bilder komplett unscharf sind, hast du ein ganz anderes Problem.
Okay, aber wenn sie ganz unscharf sind, Sundra, versuch vielleicht mal, wenn du jetzt nicht an Lightroom hängst, wirf mal vielleicht einen Blick auf Capture One. Capture One hat nämlich zumindest die Möglichkeit, dir den Schärfebereich anzeigen zu lassen. Das ist dann so ein grünes Overlay, wie so ein Focus-Peaking in den modernen Kameras.
Geht das auch in der Übersicht oder muss man da einzelne Bilder überhaupt machen?
Das geht in der Übersicht. Also in der Thumb-Übersicht. Also es gibt keine wirkliche Trennung zwischen Übersicht und großes Bild. Das ist bei Capture One alles irgendwie eins. Da kann man sich das einblenden lassen. Das muss er natürlich vorher einmal berechnen. Das dauert einen Augenblick. Kann man ja aber irgendwie, ich glaube, beim Import machen lassen. Dann hast du zumindest, wenn du durchscrollst, einen Überblick. Denn die Bilder, wo gar nichts scharf ist, da wirst du auch kein grünes Overlay haben. Also da wirst du schon so beim Durchgucken sehen können, ob da was scharf ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob Capture One danach auch sortieren oder filtern kann. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber zumindest anzeigen lassen kann man das. Wäre eine Option.
Nun gut.
Und vielleicht, wenn man diese Funktion sich bei Capture One angeguckt hat, vielleicht findet man dann mit den Suchbegriffen auch andere Software, die das vielleicht kann. Das ist so ein Tipp.
So.
Jetzt aber zu einer neuen Aufgabe.
Fragen vorbei. Wir haben noch eine Aufgabe. Die haben wir diesmal nicht vor der Sendung ermittelt, sondern einfach bestimmt, weil wir vergessen haben,
sich
vor
der Sendung zu ermitteln.
Und zwar ist das die Getriebeaufgabe.
Finde ich passt. Ja. Läuft vom 5.10. bis zum 19.10.2017, 5. Oktober bis 19. Oktober 2017. Aufgabe heißt Getriebe. In diesem Zeitraum geht ihr los, macht ein neues Bild zum Thema Getriebe, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Getriebe.
Sehr schön. Jetzt ist das hier das Geräuschrätsel.
Ja, doch. Ist ja gut. Der Olaf hat uns das geschickt und hat eine Mail dazu geschrieben, die anfängt mit Schluss, Schluss, aus, anhalten, stopp. Ich kann es nicht mehr hören. Neben der schier endlosen Anzahl an Beiträgen zur analogen Fotografie und der Frage, welchen Film ich wie lange in den Kaffee tunke, geht's in der aktuellen Folge, die jetzt natürlich auch schon ein bisschen länger her ist, Sternchen, auch noch um analoge Aufnahmen und Musik. Dem muss ein Ende gesetzt werden. Ihr lebt ja nur noch in der Vergangenheit. Ja, ja, ich weiß, früher war alles besser. Als langjähriger Hörer ab Folge 4 habe ich alle Folgen zeitaktuell gehört und die versäumten 3 Folgen habe ich nachgeholt, habe ich das Recht und auch die Pflicht, diese Steinzeitthemen und das Schwelgen in der ach so schönen Vergangenheit zu beenden. Und zwar mit meinem Beitrag zum Geräuschrätsel. Es sei noch, nach Abspielen des Audiofiles gesagt, ich könnte noch länger. Und zwar bis die Speicherkarte voll ist. Happy Shooting, viele Grüße aus Berlin, Olaf. Und dann PS. Welche Kamera es war, wollt ihr auch noch wissen? Eine Canon 1DX Mark II mit vollgeladenem Akku, also mit 14 Bildern pro Sekunde.
Schön.
Grandios.
Seid ihr gegönnt. Ja. Alles gut. Alles gut. Jetzt wieder abregen. Ja, es will dir keiner Böses. Du darfst schon digital fotografieren. Das tun wir doch auch alle. Ich bin auch manchmal nur heimlich.
War lustig, ihr müsst euch vorstellen, ich gucke das ja hier in im Google Mail, kommen die Bilder an, die E-Mails an, dann lese ich diese Mail, scroll ein Stückchen runter und dann ist da ein bildschirmfüllender Zwinker-Smiley mit drin. Also, super.
Gut, dann danke an alle, die mitgemacht haben vor und hinter den Kulissen. Danke an euch fürs Zuhören. Wir haben fertig und sind dann nächste Woche wieder bei euch. Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.